Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen bei Smürek trifft hier auf Radio Potsdam. Wir sind in der Februarausgabe und das passt gut, weil der Monat Februar auch ein Fernsehmonat ist. Denn immer noch ist es draußen relativ dunkel und ungemütlich, manchmal auch. Es gibt sehr viele Filme und auch viele Serien. Und eine Serie, die seit 15 Jahren zu dieser Jahreszeit ausgestrahlt wird, spielt mein heutiger Gast eine Hauptrolle. Ich gebe Ihnen mal ein paar Stichworte und Sie versuchen es sich mal im Kopf zusammenzubauen. Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, weite Sicht, Holzhäuser, ein alter grüner Mercedes, eine Praxis, Berge, Täler, Milch, ein Krankenhaus und das ZDF. Haben Sie es rausgefunden? Die Serie läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr, heißt Der Bergdoktor. Und ich freue mich, dass die Filmtochter von Dr. Gruber heute bei mir ist. Im Film heißt sie Lilli Gruber. Bei mir heute heißt sie, wie auch sonst im richtigen Leben, Ronja Forcher. Und ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Gern, wir treffen uns heute im Park Sanssouci, also ganz prominent und ganz im Speziellen an der historischen Mühle. Du hast ja den Ort ausgesucht. Warum?
Vor 2 Jahren, als ich noch mit meinem Mann im tiefen Neukölln lebte, in Berlin, waren wir da ein bisschen unzufrieden mit unserer Lebenssituation. Und dann waren wir in Potsdam, zum ersten Mal in unserem Leben. Und wir waren natürlich wie jeder Tourist erstmal im Parc Sanssouci. Wir haben da auch geparkt, wo ich jetzt geparkt habe, sind darauf gegangen und haben uns das angeschaut und sind durch den Park gegangen. Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir gerne nach Potsdam ziehen wollen. Und deswegen habe ich diesen Ort gewählt.
Schön, dass wir dann heute hier sitzen. Ist ja auch ganz, ein ganz schöner Ort und auch viel Historie. Auch gerade mit dieser Mühle, die nicht mehr malt. Mühlt, hätte ich bald gesagt, malt. Aber sie sieht noch wahnsinnig schön aus und erinnert auch an gute alte Zeiten. Du bist bei mir und natürlich möchte ich mit dir gerne über dein Leben reden. Fangen wir mal relativ weit vorn an. Du standest mit 6 Jahren bereits auf der Bühne im Tiroler Landestheater. Welche Erinnerungen hast du da noch?
Das war sehr aufregend. Ich war bei den Theaterflöhen. Ich finde das eine ganz passende Bezeichnung für diesen Theater-Kinderclub, bei dem ich dabei war. Mein Papa war ganz lange im Ensemble am Tiroler Landestheater. Und dann, dadurch, dass ich das immer mitbekommen habe, wie er Text lernt und wie er dann die Premieren hatte und in der Mittagspause schnell ein Nickerchen gemacht hat, ich glaube, da habe ich irgendwie schon angefangen zu merken, dass das ganz schön viel Spaß macht. Und dann war ich da dabei und habe meine erste Rolle als Einhorn in den Bremer Stadtmusikanten, das geheime Einhorn, das habe ich gespielt und hoffentlich auch ganz gut.
Hattest du dann auch so ein richtiges Horn oben drauf?
Ich denke, ja.
Okay. Das ist also dann fast schon so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, ne? Dein Papa Schauspieler, irgendwie war diese ganze Atmosphäre dann auch bei euch zu Hause schon wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich auch sehr stark wegen meiner Mama. Also die wird da manchmal ein bisschen vergessen, aber meine Mama ist der freigeistigste Kopf, den ich so kenne. Die hat eigentlich Medizin studiert auf Wunsch ihrer Eltern und hat dann aber ziemlich schnell gemerkt, sie ist keine Ärztin. Sie gehört in den Film, in die kreative Branche, hat dann eine Firma gegründet. Und bei uns zu Hause, ich habe in Bühnenbildern geklettert, ich bin beim Catering rumgeflitzt, ich war irgendwie mit meiner Mama in dem Bierstindl, das ist so ein kleines Theater bei uns in Innsbruck, das sie mal eine Zeit lang geleitet hat. Und da habe ich das alles so mitbekommen, diese ganze Welt der Kreativen, der Selbstständigen und auch natürlich durch meinen Papa das Theater. Ja, und dann war mein Weg ganz kurz eigentlich vor die Kamera.
Gab es dann zwischenzeitlich noch eine andere Idee, also wo du sagst, das hätte ich vielleicht auch werden können oder werden wollen?
Auf jeden Fall. Ich wollte immer Bäuerin werden als Kind. Das war ein großer Wunsch von mir. Jetzt sehe ich das anders, aber damals einfach diese Nähe zu Tieren und zur Natur, viel draußen zu sein, das war mir immer sehr wichtig. Und ja, wie es dann das Schicksal so wollte, blieb ich aber Schauspielerin und jetzt bin ich ja auch irgendwie im großen Stile in dieser Branche sehr zu Hause, aber so im Privaten zieht es mich dann schon immer raus und zu den Tieren.
So ein bisschen verbindest du es ja auch mit deinen Rollen, ne? Da sind ja Tiere auch nicht so weit weg.
Ja, genau.
Kann man ja sagen. Du bist dann auf die Schauspielschule in Wien gekommen, die Filmakademie. Man sagt es immer so schnell dahin, Schauspielschule, kannst du uns mal mitnehmen? Wie genau hat dir die Schule geholfen?
Das war bei mir wie oft eine besondere Lage. Ich habe vorgesprochen und dann hat die Jury aber ziemlich schnell beschlossen, dass ich nicht in den ersten Jahrgang gehöre, weil ich habe zu dem Zeitpunkt 15 Jahre Berufserfahrung schon mitgenommen, mit 18 Jahren. Gut, nicht ganz, aber auf jeden Fall war ich schon sehr lange vor der Kamera und auf der Bühne und dann haben sie gesagt, ich soll in den letzten Jahrgang gehen. Habe dann das letzte Jahr absolviert und gleich meinen Abschluss gemacht. Und einerseits natürlich lernt man da viel. Man setzt sich auch mit Technik auseinander, mit der ich mich noch nie befasst habe. Ich habe immer einfach nur drauf losgespielt, drauf losgeredet. Aber vor allem im Privaten war das einfach sehr spannend, als junger Mensch nach Wien zu gehen und dort zu leben und weit weg von der Heimat zu sein. Damals unvorstellbar weit weg. Ja, und das hat mich auch weitergebracht.
Deine erste Filmrolle war dann Beutolomäus, bin ich da richtig informiert? Das habe ich interessanterweise auch gesehen, weil wir mit unserem Sohn vor Weihnachten auf Kika unterwegs waren. Das ist ja so ein Weihnachtssack, ne? Der im Prinzip da einiges erlebt.
Ja, der Weihnachtssack vom Weihnachtsmann. Und ich habe, du wirst es nicht glauben, vor 3 Wochen, als ich bei der Firma war, meiner Eltern, das Drehbuch gefunden, mein allererstes Drehbuch. Und da habe ich auch natürlich geblättert und habe dann meine 2 Sätze gefunden, die ich damals gesagt habe. Und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Und gleichzeitig war mir aber auch kalt, weil es war im Winter. Ja, genau.
Das kann ich jetzt ganz gut nachvollziehen, weil heute ist auch nicht besonders warm. Genau, seit 2008 bist du schon fester Bestandteil der Serie Bergdoktor im ZDF, teilweise mit Einschaltquoten um die 6 Millionen Zuschauer, manchmal auch mehr, teilweise sogar führend am jeweiligen Abend noch vor der Tagesschau. Wie ist denn das mit 6 Millionen Menschen? Kann man das, blendet man das aus? Hat man das präsent, wenn man sowas dreht? Ist das ein Thema? Oh, so viele Menschen, oder ist das eigentlich wurscht?
Also man kann es gar nicht begreifen. Manchmal passiert es mir kurz bevor der Regisseur oder die Regisseurin bitte ruft, denke ich kurz drüber nach, oh mei, das, was ich jetzt spiele, was die Kamera jetzt sieht, sehen dann vervielfacht in Millionenhöhe irgendwelche Menschen zu Hause auf den Bildschirmen. Aber das versuche ich dann ganz, ganz schnell wieder zu vergessen, weil sobald man anfängt, an die Menschen zu denken, wenn man spielt, ist man immer bei sich und ist man immer bei der Rolle. Aber ich bin schon immer noch erstaunt, also wie viele Menschen das gerne sehen, auch welche, also wo die Menschen leben, die das gerne sehen. Ich war im Urlaub, ich war auf Klassenfahrt, bin erkannt worden und das ist mir immer, also es ist mir unbegreiflich im positiven Sinne, dass ich Teil von sowas sein darf und ja, dass das jetzt ein Teil meines Weges ist.
Und das ist ja auch ein kleines bisschen, wie es jetzt in der Situation hier ist. Wir haben jetzt hier so einen Stab in der Hand, so ein Mikrofon, aber es hören dann ja auch mehrere 10.000 Leute zu. Keinen einzigen sehen wir jetzt. Ist ja wirklich nicht zu sehen. Also so ein bisschen ist es ja auch im Radio. Bist du einer der 6 Millionen am Ausstrahlungstag? Also bist du selber dabei? Guckst du das dann an, wenn es dann kommt?
Ich gebe zu, nein. Ich mache das immer extra. Ich schaue das nie an den Abenden, wo es alle anderen schauen. Ich brauche da immer diesen kleinen Moment für mich, wo ich das in der Mediathek dann schaue, zu meinem Tempo, zu meiner Tageszeit. Und an den Abenden, wo der Bergdoktor läuft, mache ich immer irgendwas. Da treffe ich mich immer mit Freunden, gehe ins Kino, denke da gar nicht groß drüber nach, weil ich denke, sonst wäre man vielleicht zu nervös, wenn man das nächste Mal vor der Kamera steht.
Vielleicht, aber vielleicht ist das auch eine ganz besondere Energie, wenn man überlegt, dass zur gleichen Zeit so viele Leute das sehen. Wer weiß, was da entstehen kann. Ne?
Ja, ich denke auch immer an die Leute und ich denke mir immer, ey, jetzt geht's los. Und dann schaue ich auf die Uhr, schon 8:30, die ersten 15 Minuten laufen. Aber ja, für mich, ich versuche das immer ganz bei mir zu behalten und gar nicht zu sehr in dieses ganze Quotentechnische mich reinzufühlen, weil ich glaube, man kann nur gute Arbeit leisten. Und gerade bei dieser Serie, die aus so viel Herz besteht und aus so viel Liebe besteht, wenn man das wirklich einfach sehr, sehr liebevoll angeht und wenn man dieses Familiäre und dieses Heimelige, das man ja dann auch spürt auf den Bildschirmen, wenn man sich dieses Gefühl auch bewahrt, wenn man dann ans Set geht.
Ist das auch so heimelig und familiär, wie man es auf dem Monitor sieht?
Ja, man mag es kaum glauben, aber ja. Also wenn ich zum ersten Mal wieder nach der Winterpause an den Gruberhof fahre und dieses wunderschöne alte Bauernhaus hier stehen sehe, dann da kriege ich schon immer ein bisschen feuchte Augen.
Einmal noch zu dem Moment, wenn du das selber schaust, wie geht's dir da? Bist du dann, also es gibt ja viele Leute, die sagen, also wenn ich mal irgendwo ein Interview gegeben habe oder mal zu hören, weil ich kann meine Stimme eigentlich nicht so richtig hören. Ich sagen ja ganz viele, wie ist es eigentlich, wenn man sich so sieht dann und wie gehst du damit um?
Es ist wirklich sehr interessant, was da der Kopf macht, weil ich sehe das und ich weiß, dass ich das bin, aber das bin in dem Moment nicht ich. Also ich schaue da der Lilly zu und vielleicht bei meiner Rolle dann etwas kritischer als bei den anderen Rollen. Schau, okay, wie schaut die, wie spielt die, wie betont die, hat die genug Pausen, hält die Blickkontakt und so. Aber das wird mir, obwohl ich natürlich viele Erinnerungen habe an die Drehtage selbst und weiß, ah ja genau, da davor war ich beim Arzt oder da davor habe ich mit dem Felix telefoniert, in dem Moment, das bin dann gar nicht mehr ich. Ja.
Wir reden natürlich noch über den Bergdoktor, na klar, wir reden aber auch über dein soziales Engagement, wir reden über Potsdam und auch über deine Musik, denn du singst auch, aber jetzt erstmal Musik, die du dir selbst ausgesucht hast. Was hören wir als nächstes oder als erstes und was verbindest du mit diesem Song?
Wir hören Lodi von CCR, das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder, das habe ich immer mit dem Papa zusammen gesungen, er an der Gitarre und ich im Gesang. Und dieses Lied, sobald ich das höre, denke ich an unser Wohnzimmer und an die Katzen, die um die Beine streichen und um den Papa, der versucht, den Takt zu finden und irgendwie ich, die sich durch den Text quält. Aber es ist so ein wunderschönes Lied und diese Leichtigkeit und diese Melancholie auch irgendwo, die gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist die Schauspielerin und Sängerin Ronja Forcher, von der man sagt, sie sei sehr herzlich und selbstbewusst. Ich überzeuge mich gerade davon und es stimmt. Ich lade Sie ein, sich auch weiter davon zu überzeugen. Herzlich willkommen zurück, Ronja.
Ja, vielen Dank für das Kompliment.
Du hast vorhin erzählt, dass dieser Song Lodi dich an dein Zuhause erinnert. Du hast auch schon so ein bisschen von den Bildern im Kopf erzählt, wenn du an Zuhause denkst. Was fällt dir noch so ein, wenn du an Zuhause...
Mein Bruder, den ich sehr liebe. Er ist 18 Jahre alt und wir haben uns gemeinsam durch das Abenteuer Pubertät gekämpft, auch vor allem während Corona. An meine Katzen, die ich über alles liebe.
Wie heißt du?
Zwei. Eine ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das im Radio sagen kann, aber die ist immer so, als hätte sie irgendwie LSD genommen und die andere ist sehr gemütlich. Ich fühle mich eher der Gemütlicheren zugehörig. Und ja, natürlich an meine Eltern, an meine Großmutti, die Berge, der Garten meiner Mama und dieser Geruch, wenn du nach Hause kommst, der immer gleich ist.
Ich habe gelesen, dass du den Großteil deiner Kindheit, und du hast es ja eben auch schon angedeutet, bei deiner Großmutter verbracht hast. Und ich habe auch gelesen, dass sie einer der wichtigsten Menschen in deinem Leben ist. Magst du uns ein wenig über sie erzählen?
Ja, liebend gern. Ich rede immer gern über die Großmutti. Sie heißt sehr klischeehaft Heidi und wohnt in den Bergen. Es ist tatsächlich so, ich erfinde es gerade nicht. In diesem Holzhaus, in diesem kleinen spitzen Holzhaus bin ich aufgewachsen in Tiroler Bergen. Und die Großmutti ist ein Vorbild an Bescheidenheit, Dankbarkeit und Lebensfreude. Sie ist jetzt, ich glaube, 85 Jahre alt. Ich bin mir bei ihr nie so sicher. Die sagt auch immer jedes Mal was anderes, aber die geht mehrmals in der Woche turnen. Die lernt gerade Englisch. Die hat sich Apps runtergeladen, um irgendwie ihre Vokabeln zu üben. Die macht jetzt im Sommer diesen Weg, den du durch Spanien machst. Diesen
Jakobsweg?
Jakobsweg, genau. Freut sich schon darauf, wenn sie mich in Potsdam besucht, wenn wir dann Schiffsfahrt machen. Also die ist so voller Energie. Sie schaut mir sehr ähnlich, außer dass sie ungefähr 30 Kilo weniger wiegt und unfassbar fit ist, aber ist genauso klein wie ich, hat auch die gleichen Haare wie ich. Also sie ist wie meine zweite Mama.
Und die freut sich bestimmt wahnsinnig, wenn sie dich eben auch außer der persönlichen Begegnung im Fernsehen sehen kann.
Ich muss einschreiten, die Großmutti schaut nie irgendwas und das liebe ich an ihr. Also die sagt immer, bei mir bist du einfach nur mein Kinderle und du musst nicht irgendwie die Ronja Forcher sein, was ich sehr angenehm finde. Die hat noch nie ein Interview gelesen, die hat sich keine Zeitschrift gekauft. Sie wird sich natürlich dieses Gespräch anhören, wenn ich schicke, aber hält sie da eher über WhatsApp mit mir Kontakt.
An deinem Dialekt kann man natürlich erkennen, dass du nicht in Brandenburg geboren bist, sondern in Innsbruck in Österreich. Das genau kann man wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich sag's ja jetzt. Und wenn man sich schnell informiert über dich auf Wikipedia zum Beispiel, dann steht dort, dass du in Berlin und Tirol lebst und auch noch in Hannover. Aber warum in Hannover und wo ist eigentlich Potsdam?
Das ist eine Wikipedia-Ente. In Hannover haben wir gelebt mit meinem Mann. Da war ich aber nie so ganz offiziell. Also ich habe da eine Zeit lang während Corona dann bei ihm in der WG mitgelebt. Wir sind dann aber nach seinem Abschluss an der HMTMH nach Berlin gezogen, ins eben davor genannte Neukölln und dann relativ schnell nach Potsdam. Und hier sind wir auch wirklich sehr, sehr glücklich. Also wir sind ja eher vielleicht nicht zwei Landeier, aber zwei Kleinstadteier aus Innsbruck. Und deswegen geht unser Herz auf und fühlen wir uns wahnsinnig wohl hier in diesem wunderschönen Brandenburg und in diesem wunderschönen Potsdam.
Warum? Das ist eine Frage, die stelle ich fast allen in meiner Sendung. Warum Potsdam? Also was ist das Besondere?
Für mich ist das eine Stadt wie aus einem Bilderbuch. Und mich erstaunt immer wieder das Kleine und das Große, was in dieser Stadt vereint wird. Also wenn ich durch die Innenstadt gehe und auf das Brandenburger Tor zugehe, diese kleinen Puppenhäuser, die nur ein Stockwerk haben, die kenne ich gar nicht aus Österreich. Also das ist für mich was ganz, fast schon was Skandinavisches, diese kleinen Häuser, auch dann das holländische Viertel zum Beispiel. Und dann gleichzeitig geht man hier dann zu diesem Schloss Sanssouci und du hast das Gefühl, das ist wie jetzt in Wien die Hofburg, das Bellevue, wie Schloss von Sissi. Also diese zwei Sachen, das ist einfach so vereint und das finde ich so schön. Und diese Entspanntheit und auch die, du merkst die Zufriedenheit, die die Potsdamer haben und die Brandenburger haben, die gefällt mir als sehr zufriedene Tirolerin. Das
ist eine ganz gute Verbindung.
Ja.
Jetzt kann man schnell resümieren, hast du auch gemacht, Potsdam ist wunderschön, Seen, Parks, die Umgebung. Aber wie ist mit Bergen, wenn man aus Tirol kommt? Wie sehr fehlen dir die Berge?
Ich traue mir das ja wirklich kaum zu sagen, da fallen jetzt ganz viele in Ohnmacht, aber ich glaube, ich habe so viel Zeit in den Bergen verbracht. Ich bin in den Bergen aufgewachsen. Das ist ja meine ganze Kindheit, meine Jugend. Großteils meiner Arbeit findet in den Bergen statt. Ich bin so froh, wenn ich auch mal keinen Berg sehe, weil ich in Deutschland diese Weite genieße, die ich nirgendwo habe in Tirol. Ich schaue immer auf irgendeine Nordkette, auf irgendein Gebirge und die sind natürlich wunderschön und ganz, da wird einem ganz anmutig, wenn man diese alten Berge anschaut, aber ich genieße es auch im Kopf, diese unglaubliche Weite, die es hier gibt und die Sonnenuntergänge. Ich habe noch nie so viele Sonnenuntergänge hintereinander gesehen wie hier. In Tirol, in Innsbruck verschwindet es immer hinter den Gipfeln und dann ist alles ein bisschen rot. Und dann sind es schöne 3 Sekunden, aber dann ist schon wieder Nacht. Und hier ist es einfach wunderschön.
Wanderst du gern?
Ich sage immer nein, aber wenn ich es dann mache, finde ich es doch ganz schön. Vor allem, wenn man dann oben ist und irgendwie, da kommt man dann in so eine meditative Stimmung und kann sehr gut über Sachen nachdenken, finde ich.
Wusstest du, dass Potsdam sogar einen eigenen Bergführer hat, also so ein Buch, ja, der, wo man die Berge sozusagen Potsdams entdecken kann?
Wusste ich nicht, aber muss ich mir auf jeden Fall zulegen.
Also wir haben zum Beispiel, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung, den Reiherberg in Golm. Wenn du mal daneben bist, kann man super einen Sonnenuntergang sehen. Das ist oben eine Bank, kann man sich hinsetzen. Sollte man eigentlich gar nicht verraten, sonst ist es immer voll da. Den Pfingstberg, auf dem das Belvedere steht, kennst du vielleicht. Ne? Da kann man auch sogar den Berliner Fernsehturm sehen von oben.
Wow.
Naja. Oder den Klausberg in der Nähe, wo ich unlängst mit Till Brönner war. Auch ganz schön. Auch eine Also wir haben ganz viele, also ja, Berge, ne? Hügel würde man wahrscheinlich sagen.
Kennst du auch den Ruinenberg? Das hat mir eine Freundin jetzt empfohlen.
Ja klar, der ist, ich glaube, der ist in der Richtung. Ja, genau. Da hat man alte italienische Ruinen nachgebaut, genau.
Da muss ich hin.
Ja, so großes Wasserbassin noch, kann man auch ganz schön spazieren. Alles von hier aus sehr fußläufig zu erreichen. Hast du einen Lieblingsberg in Tirol?
Vielleicht der Berg, wo das Haus meiner Großmutti steht, den ich jetzt natürlich nicht verraten kann, aber auf diesem Hang, da gibt es auch so einen ganz kleinen Skilift und da habe ich Skifahren gelernt. Ich bin niemand, der jetzt das Herz auf der Piste hat. Irgendwie ist es zu unpraktisch und so und zu teuer. Aber auf diesem Hang, da waren so meine ersten Pizzaschnitten und irgendwie da das kleine Slalom. Ich glaube, das ist mein Lieblingsberg.
Und in den Filmen, die in den Bergen spielen, sieht man ganz oft auch im Bergdoktor Menschen irgendwo stehen, die dann weit gucken und irgendwie so nachdenken. Machst du sowas auch? Also hast du so ein Plateau oder eine Bank, wo du dich hinsetzt und dann über das Leben nachdenkst?
Ich denke sehr, sehr viel über das Leben nach. Ich denke auch sehr, sehr viel über mich nach. Aber ich mache das immer ganz bei mir. Also ich kann eher ins Innere denken und nicht ins Äußere denken. Ich kann wahnsinnig gut nachdenken, wenn ich irgendwo in einem Sessel sitze mit einem großen Kaffee am besten in der Hand und mein Buch auf dem Schoß habe. Also ich liebe es zu schreiben mit der Hand. Mache mir auch immer Listen, die ich sowieso verliere, aber es geht mir eher immer ums Listen machen und da schreibe ich dann meine Gedanken auf und da kann ich am besten nachdenken.
So eine Art Tagebuch?
Ja, es ist gar nicht, ich schreibe da jetzt nicht drauf, was ich erlebt habe, aber ich schreibe mir schon auf, über was ich mir Gedanken mache, was mir auffällt, was ich über mich selber gelernt habe und was so meine Wünsche sind, ja.
Wie oft guckst du dann rückwirkend nochmal rein?
Oft, dann lange, lange Zeit später. Und das finde ich immer so schön, weil das ist wie so ein kleines Date mit dir selbst, mit deinem früheren Ich. Und es ist interessant, dass jedes Mal du dir, während du das schreibst, denkst, du bist wahnsinnig erwachsen und jetzt bist du eigentlich ausgereift. Und wenn du dann 2 Jahre später das liest, denkst du dir, Gottes Willen, ich war ja noch fast ein Kind. Also ich glaube, das wird mir auch jetzt so gehen, wenn ich in 2 Jahren dann das lese, was ich jetzt geschrieben habe, werde ich mir denken, wow, Wahnsinn, was ich wieder in diesen 2 Jahren alles lernen durfte und erleben durfte. Ja, das finde ich ganz schön.
Ganz schöne Möglichkeit, ja. Ich bleibe noch mal ganz kurz beim Ausblick und ich schwenke mal zum Bergdoktor. Dort gibt es ja diese Terrasse vor dem Wohnhaus der Familie Gruber, dort, wo die Familie in der Serie frühstückt oder redet oder streitet. Oder jedes Mal denkt man, was ist denn das für eine Hammer-Aussicht? Ist das wirklich so oder ist das, liegt es an meinem Fernseher, weil der so gut ist?
Ich glaube, es ist in live fast noch besser. Also jetzt die kleine Empfehlung, wenn ihr mal Zeit habt, geht da mal hin, macht da mal Urlaub, weil du kommst da rein und du hast das Gefühl, das Tal liegt dir zu Füßen und du bist so, da ist so eine besondere Energie bei dieser Location. Ich glaube auch, dass diese Energie gefüllt wird durch die ganzen Menschen, die Serie gern haben und die dann hinkommen und auch wir, die Serie hier drehen, die so viel Liebe reinstecken. Du spürst da so eine ganz eigene Wärme und Gemütlichkeit und du sitzt da und du hast das Gefühl, das ist der schönste Platz der Welt und vielleicht ist es einer der schönsten Plätze der Welt, zumindest für mich und für viele andere.
Wie viel Zeit bleibt dir beim Dreh, diese Ausblicke zu genießen oder ist es dann doch eigentlich nichts Besonderes mehr, weil es du ja immer hast, weil es ja, oder nicht immer, aber sehr oft?
Es ist ganz gut, wenn die Kamera läuft und man dann so nachdenklich in die Ferne schaut. Kann man auch wirklich in die Ferne schauen. Ich genieße es auf jeden Fall sehr. Ich stehe jetzt aber auch nicht jeden Tag 10 Minuten da und schaue mir das Tal an, aber es ist einfach, du merkst, dass da jeder Ort ist anders und jeder Ort fühlt sich anders an und dieses Gefühl, das da hochkommt, ist sehr, sehr positives.
Ich könnte mir vorstellen, dass man unter diesen Drehbedingungen grundsätzlich auch bessere Laune hat, als wenn man in Dortmund einen Tatort dreht, oder? Weil die Atmosphäre macht ja auch viel.
Ja, ich fühle mich immer sehr, sehr glücklich, wenn ich da sein darf und drehen darf.
Wir reden gleich weiter über die Serie, über dein Leben und vorher gibt es aber wieder Musik. Wieder von dir, also von Ronja Forcher ausgesucht und auch anmoderiert.
Ja, Lucky Man, wenn wir von Glück reden, ist, ich glaube, das schönste Lied, das ich kenne und mir kommen jedes Mal die Tränen. Auch das habe ich mit dem Papa gespielt und man muss einfach mal auf den Inhalt hören und sich bewusst werden, was man alles hat im Leben, was für Privilegien man hat, wie gut es einem geht und was am Ende zählt und bleibt.
Das ist ja nicht unbedingt die Stärke der Menschen. Ne? Man gucken ja immer ganz oft darauf, was fehlt. Und dabei gibt es ja so viel, was man hat. Ja. Hören wir mal rein.
Genau.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir die Schauspielerin, Sängerin und Neupotsdamerin Ronja Forcher. Und wir sind jetzt umgezogen. Und zwar sind wir nicht mehr an der Mühle, sondern im Mühlenhaus. Glücklicherweise haben wir Einlass gefunden, weil es draußen zur Zeit der Aufzeichnung ganz schön kalt geworden ist. Jetzt haben wir Heizung und fühlen uns irgendwie wohl. Ne?
Ja, sehr. Ich habe hier einen grünen Tee vor mir, du einen Cappuccino. Also es könnte nicht besser sein. ich durfte schon durchs Haus gehen, weil ich muss natürlich wie immer einmal aufs Klo. Und es ist echt spannend, diese alten Gebäude. Ich liebe das ja.
Ein paar Narzissen haben wir auch schon. Der Ausblick auf den Frühling ist auch nicht mehr weit. Wir gehen nochmal zurück in den Bergdoktor. Es verführt übrigens etwas in der Anmoderation immer mitzusagen, das ist die Lilli Gruber aus der Serie Bergdoktor, einfach weil die Serie so wahnsinnig bekannt ist. Und da ist mir in dem Zusammenhang, Achtung, Romy Schneider eingefallen, weil die hatte ja irgendwie mit dieser Sissi-Thematik so lange zu tun und hat gedacht, oh, ich komme da irgendwie nicht mehr raus und irgendwie alle denken immer, ich bin die Sissi. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht, dass du sehr, sehr lange dann immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht wirst?
Diese Frage stellen mir ganz, ganz viele Menschen. Ich finde das aber total okay, weil ich glaube, es ist auch eine spannende Frage. Und ich glaube, es geht immer darum, worum es einem als Künstlerin geht oder als Schauspielerin geht. Und ich persönlich, ich liebe es, damit in Verbindung gebracht zu werden. Das ist so was Positives. Das schenkt so vielen Menschen Freude und so irgendwie einen kleinen Safe Space, so einen kleinen Zufluchtsort innerhalb der Woche, wenn sie dann da in die Berge gehen können, in die Gruber-Familie-Geschichte reintauchen können. Und ich bin da einfach so stolz drauf. Und natürlich kann ich auch andere KünstlerInnen verstehen, die dann vielleicht sagen, ja, und dann ist man in der Schublade drinnen und dann irgendwie hängt man dann so an der Rolle fest. Aber ich finde, es hätte mir nichts Besseres passieren können. Das ist so eine schöne Schublade und ich bin da so gerne drinnen. Und mir geht es einfach darum, vielleicht habe ich da auch eine andere Ansicht wie andere Kollegen und Kolleginnen, dass ich Freude verbreiten will und ich will die Menschen unterhalten und genau das mache ich. Und wenn sie mich dann auf der Straße sehen und irgendwie strahlen anfangen und sagen, Lilli, du hier, was machst du denn, können wir ein Foto machen? Das macht mich so glücklich, weil dann habe ich allein durch mein Dasein irgendwie den Tag versüßt und das finde ich einfach was ganz Schönes. Also da bin ich gar nicht böse und ich finde das für mich was ganz Positives.
Gehen wir nochmal zur Schublade, die du ja gerade so schön beschrieben hast, in der es sehr schön ist. Wie bist denn du da eigentlich reingekommen?
Ja, das frage ich mich auch. Ich habe ja, wie du davor gesagt hast, ganz früh begonnen. Mit 5 Jahren war dann das Theater und dann auch diese erste Rolle im Kinderkanal. Und ich weiß nicht mehr, wie das damals war. Ich glaube, es war so, dass ein Regisseur ein Casting veranstaltet hat in dem Büro meiner Eltern. Also meine Eltern haben nicht das Casting gemacht, sondern er hat die Räumlichkeiten gemietet und war auf der Suche nach einem Mädchen für einen Spielfilm mit Christine Neubauer. Ja, genau, das war dann auch mein erster Film, weil, wie das Schicksal so wollte, stand der da und war irgendwie, hat niemanden so recht gefunden und hat dann gesagt, eigentlich suchen wir genauso ein Mädchen wie die da. Und die da war halt ich, die auch immer bei der Mama war. Ist ja klar, beide meine Eltern sind selbstständig, ich war immer bei ihnen. Und dann habe ich auch beim Casting mitgemacht und habe überzeugt und seitdem mache ich das. Und ich kann mir, das ist wie so eine ganz wilde, ich will gar nicht sagen Achterbahnfahrt, aber wie so eine Karussellfahrt und plötzlich saß ich da oben auf diesem Schaukelpferd und es geht immer weiter und Möglichkeiten eröffnen sich und ich darf neue Sachen ausprobieren. Und das ist so eine schöne Position, für die ich so dankbar bin und aus der ich wirklich auch viel machen will, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, so eine Möglichkeit zu haben.
Ich glaube, jetzt sind wir bereits in der 15. Staffel, ne, wenn ich das richtig gezählt habe. Seit 15 Jahren läuft sie ja schon. Ne? Wie viele Folgen hat eine Staffel?
Wir sind sogar schon in der 17. jetzt dann gleich. Also ab April, da drehen wir nämlich die neue. Und neuerdings 8 Folgen, 98 Minuten.
Neuerdings, das war früher ein paar weniger, oder?
Genau, früher waren es 7 Folgen und ein Winterspecial. Jetzt wurde das Winterspecial in die Staffel mit hineingemerged und jetzt sind wir bei 8 Folgen.
Und weißt du, und wenn du es weißt, könntest du es uns verraten, wie viel da noch geplant sind?
Ich glaube, erstens darf ich dazu nichts sagen, aber ich denke, dass viele von uns einfach schauen, wie lange es Spaß macht und wie lange man Freude hat. Also so geht es zumindest mir. Ich kann natürlich nicht von der Produktion reden und von anderen Schauspielern, aber solange ich Freude habe und ein gutes Gefühl habe, wenn ich ans Set gehe, will ich das weitermachen. Und solange uns die Menschen treu bleiben und fleißig einschalten, steht dem nichts im Wege.
Du sagst, im April geht's los. Wie lange bist du dann da am Stück gebunden, wenn ihr so eine Staffel dreht?
Grundsätzlich gehen die Dreharbeiten von April bis Dezember. Ich bin aber nicht die ganze Zeit unten. Also ich kann immer hin und her fahren. Da ist man dann immer am Block. Vielleicht mal eine Woche unten, vielleicht auch mal 2 Wochen. Aber meistens sind es eigentlich nur so 2 bis 3 Tage. Und ja, in der Phase sitze ich sehr viel im Zug. Ich fahre immer zwischen Potsdam und Kufstein hin und her mit der Deutschen Bahn und der ÖBB. Ja, genau.
Und schade, dass Potsdam keinen ICE-Anschluss hat, ne? Muss man immer nach Berlin rein.
Ja, kannst du doch mal irgendwie hier mit jemandem reden.
Ja, da sind die schon lange dran. Die Bahnsteige gibt es schon, aber irgendwie kriegt man es nicht so richtig hin. Ne? Der Bergdoktor, man könnte sagen, das ist so eine Art Traumarzt. Ne? Also er ist sympathisch, hört viel zu, kennt sich aus, kann gefühlt tausende medizinische Fachbegriffe, wie zum Beispiel, habe ich neulich gelernt, Stress, Kardiomyopathie. Ja? Und er kann das immer so gut aussprechen auch. Und vor allem denkt er sich so richtig rein und gibt sich auch nicht so schnell zufrieden mit voreiligen Diagnosen. Eigentlich doch ideal, oder? Für einen Arzt? Also kann man sich gar nicht besser vorstellen.
Ja, es ist too good to be true vielleicht. Also ich habe das schon öfter gehört, dass das ja der Traumarzt ist. Viele oder manche Leute, vielleicht auch selber, die medizinischen Beruf ausüben, sagen dann, ja, das ist total unrealistisch. Das glaube ich auch, weil bei uns pro Folge nimmt sich dieser Arzt einem Patienten oder einer Patientin an. Das ist natürlich, hat nichts mit der Realität zu tun. Also wenn ich da an meine Freundin denke, die Intensivstation Krankenschwester ist, was die da so erzählt, also die hat gefühlt nicht mal kurz 3 Sekunden Zeit, um irgendwie einen Schluck Wasser zu trinken. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man dann Vergleiche zieht zum echten Leben, aber wenn wir innerhalb dieses Produktes bleiben oder dieser Illusion bleiben der Serie, ist es natürlich ein ganz toller Arzt, ja.
Das ist ein Traum, wünschen sich alle. Wenn du zum Allgemeinarzt gehst, wie geht's dir dann? Hast du dann irgendwie diese Vergleiche im Kopf?
Nein, ich glaube nicht. Zum Glück, ich habe das große Glück, sehr gesund zu sein. Ich bin gar nicht so oft beim Arzt, aber wenn, dann habe ich auch das große Privileg, mir auch den Arzt dann aussuchen zu können. Ich bin dann auch in der Regel Selbstzahlerin und schaue dann auch auf so Sachen wie Bewertungen und was andere Patienten so sagen und bin da eigentlich immer in guten Händen.
Ich glaube, das ist ja das, was in der Serie auch transportiert wird, was ja oft viel zu kurz kommt, ist eben Zeit nehmen. Ja, Zeit nehmen und zuhören, das sind ja so eigentlich ganz banale Dinge, aber die oft nicht zur Verfügung stehen. Und da ist es irgendwie immer so, ne? Da ist Zeit da und da hört auch jemand zu. Das wünschen sich wahrscheinlich viele. Du hast ja eben von der familiären Situation gesprochen und ich glaube, wenn ich dich jetzt mal hier habe, will ich das mal als Botschafter oder als Vertreter der Hörerinnen und Hörer nochmal fragen. Hans Siegel, ja, Arzt, Bergdoktor, wie ist der als Mensch und Drehpartner? Wie können wir uns den vorstellen?
Hans hat in diesen letzten 17 Jahren so eine wahnsinnig tolle Arbeit geleistet. Also das muss man einfach mal sagen. Es ist natürlich, diese Serie lebt vom Ensemble und vom ganzen Cast, aber man muss ihn da einfach nochmal rausnehmen, weil ein Hauptdarsteller hat irgendwo dann doch die Verantwortung für diese Serie. Der ist bei vielen Entscheidungen involviert und ist natürlich das Gesicht und auch der Name. Also seine Rolle ist auch der Name der Serie. Und Hans macht es so gut und was mich immer noch fasziniert, egal das wievielte Jahr das ist, egal wie oft wir eine Szene drehen, er ist immer da. Du hast nie das Gefühl, er ist weg. Er ist immer sehr aufmerksam und immer sehr bei seinem Gegenüber. Und mit ihm zu spielen hat einfach eine wahnsinnige Leichtigkeit und du hast das Gefühl, das passiert von selbst. Du musst eigentlich aufhören zu spielen und einfach nur sein, weil du dich auch auf ihn verlassen kannst als Partner. Und deswegen ist er einfach ein toller Kollege und es macht Spaß, mit ihm so viele wichtige Momente zu spielen, auch in dem Leben meiner Rolle.
In der aktuellen Staffel kracht es ja gerade gewaltig in der Familie Gruber, also die gerade ausgestrahlt wird. Alles scheint auseinander zu fliegen, liegt auch daran, weil der Martin den Hans betrogen hat. Der Martin ist aber in dem Fall der richtige Hans, also das ist ja jetzt ein bisschen verwirrend. Martin will nach New York gehen, du bist ausgezogen, die Oma liegt im Krankenhaus. Wie froh bist du, wenn du drehst, dass das nicht dein richtiges Leben ist? Das ist ja wirklich, wirklich ganz doll krass. Und bist du dann froh, dass du manchmal an den Drehtagen auch zurück in dein anderes, in dein normales Leben gehen kannst?
Ich liebe mein Leben sehr. Ich liebe mein echtes Leben sehr. Ich liebe es, wie ich es mir gebaut habe, was für Menschen es da gibt, mit was für tollen Menschen ich durch dieses Leben gehen darf. Und ich denke, dieser private Stress, den würde ich auf Dauer nicht aushalten, wenn es mein echtes Leben wäre. Aber natürlich, man muss immer sagen, es ist natürlich für die Unterhaltung und für die Spannung dieser gewisse Bogen, den man da zieht, das Drama, das sich durchzieht, schon ja seit Anfang an, das macht uns als Serie ja auch aus. Also wir waren auch immer viel mehr als heile Welt, auch wenn das irgendwie uns oft, als wenn die Serie auch oft abgetan wird als das. Es war immer auch dieses Melodrama dabei, was es einfach so spannend macht, weil erst wenn du irgendwie einen Fall hast, kann es auch wieder einen Aufstieg geben. Und deswegen weiß ich, dass bei dieser Staffel die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Geduld mit uns haben mussten und echt viele Nerven haben mussten. Und da tun sie mir auch manchmal echt ein bisschen leid, weil da ist es ja echt wild zugegangen. Aber ich kann einen positiven Ausblick auf nächste Staffel geben, auf jeden Fall.
Okay, ich frage nicht weiter nach, weil du durftest ja eh nichts sagen. Das wollen wir ja auch nicht. In deinem richtigen Leben gibt es ja auch eine Karriere als Sängerin und über die reden wir gleich. Aber wir hören jetzt schon mal Musik von dir.
Buch mit vielen Seiten, so wie wir alle ein Buch mit vielen Seiten sind. Und mein schönstes Kapitel ist das mit meiner Großmutti und darüber singe ich auch.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft, meiner kleinen monatlichen Talkshow auf Radio Potsdam. Ich treffe Menschen, die irgendwas mit Potsdam zu tun haben. Mein heutiger Gast wohnt hier. Wo genau, verraten wir natürlich nicht, aber wie sie heißt, natürlich. Willkommen zurück, Ronja Forcher. Hallo. Ronja, du singst. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich glaube, das war eine Ideengeburt von Corona. Als ich da 2020 im Lockdown saß, 42 Tage, bei uns in Tirol war es ja sehr streng. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe wirklich 42 Tage die Haustür nicht verlassen. Und da habe ich gemerkt, so, ja, da hat man auch viel Zeit nachzudenken, hat man viel Zeit Resümee zu ziehen, was einem im Leben begleitet, was einem viel Energie gibt, was einem vielleicht Energie nimmt. Und da habe ich gemerkt, ich habe da noch so überschüssige kreative Energie, die muss irgendwo hin. Nebenher, dass ich ein Buch geschrieben habe, das aber nicht veröffentlicht wurde, habe ich mir dann gedacht, mache ich doch vielleicht Musik. Und dann kam ich dann nach Berlin. Das war dann Ende 2020. Dort habe ich dann zusammen mit Electrola, also Universal, mein Album angefangen dran zu arbeiten. Und das hat mich die letzten 1,5 Jahre begleitet. Und letztes Jahr im Sommer kam dann meine Reise, mein Debütalbum raus.
Ganz kurz, du hattest das Buch am Rande erwähnt. Worum ging es da?
Naja, das ist jetzt ganz spannend, weil das wurde zwar damals nicht veröffentlicht, aber vielleicht wird es, was heißt vielleicht, es wird irgendwann veröffentlicht. Deswegen verrate ich da noch nicht zu viel, aber es geht um meine Kindheit und über einen Menschen, der mir sehr viel beigebracht hat.
Zurück zum, weil jetzt kriege ich ja nicht mehr raus darüber, gehen wir wieder zum Singen. Wie ist das mit den Titeln, den Ideen, die da drauf sind? Wie viel kommt da von dir? Also wie viel ist das, Ronja, wie viel die Text, die Musik?
100%, das kann ich echt voller Stolz sagen. Ich schreibe alle meine Lieder selbst. Ich will jetzt nicht sagen, komponiere selber, weil ich kann selber keine Noten lesen oder so, aber die Melodien kommen auch zum großen Teil von mir. Ich durfte da mit wirklich so tollen Menschen zusammenarbeiten. Aus Berlin, aus Düsseldorf. Das war so spannend für mich, dieser ganze Prozess. Und es ist natürlich sehr schwierig, wenn man jetzt ein Album plant mit dem Titel Meine Reise, wo es um meine Reise gehen soll, dann ist es ja schon logisch, dass meine Reise niemals auf 13 Titeln Platz hat. Aber trotzdem hat man es irgendwie versucht und wichtige Momente und wichtige Gefühle und wichtige Wesenszüge von mir da irgendwie auf diese Songs zu pressen und irgendwie da ein bisschen was von meiner Essenz reinzubringen. Und ja, und eigentlich jedes Lied da oben hat, zu jedem Lied könnte ich dir eine Geschichte erzählen.
Schade, dass wir nur eine Stunde haben. Ein Song heißt Tanz für dich und eine Zeile daraus heißt genauer, heute tanzt du nur für dich. Tanzt du gern? Also und tanzt du dann auch für dich sozusagen, also mit Kopfhörern vorm Spiegel oder zu Hause oder wie auch immer?
Ich tanze eigentlich nur für mich. Ich liebe Tanzen. Ich mache das wirklich oft, dass ich einfach im Wohnzimmer stehe und am besten zu lauter afrikanischer Musik tanze. Das ist für mich die tollste Musik überhaupt mit dem tollsten Rhythmus. Und ich glaube, jeder von uns sollte mehr tanzen, jeder von uns sollte das Leben mehr genießen und mehr Freude zulassen, auch wenn es nur im ganz Kleinen ist und auch wenn es niemand sieht, erst recht dann. Und das mag ich, das gibt mir ganz viel Kraft, auch unter der Dusche. Ich bin eine notorische Duschentänzerin.
Duschentänzerin. Ja, Tanzen ist schon cool und irgendwie auch voll unterschätzt. Ne? Ich glaube, auch gerade in Deutschland ist Tanzen ja irgendwie, wenn ich mal überlege, wie wenig Menschen sich noch mit Tanzen beschäftigen, irgendwie weggehen, ja, nicht so leicht und dann irgendwie, und vielleicht zu Hause das tun, das weiß man nicht, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, viel mehr, ne? Wie du schon gesagt hast. Und es macht so viel Energie frei und so weiter.
Ja, es geht auch ganz stark um die Verbindung und die Wertschätzung von deinem Körper. Also wenn du dich mit deinem Körper, tanzen integriert ja alles, da musst du Balance halten, da brauchst du Rhythmusgefühl, da musst du irgendwie dich von außen sehen, ein gewisses Körpergefühl haben, eine Körperspannung haben. Und ich rede nicht vom klassischen Tanz. Ich kann selbst keinen Walzer, ich kann keinen Cha-Cha-Cha. Also vielleicht könnte ich es schon, aber mit Ach und Krach eher. Aber allein dieses sich hingeben der Musik und mal nicht darauf zu achten, was hat es für einen Grund, warum mache ich das, was hat es für mich für Vorteile, mal wegzugehen von diesem Leistungsgedanken, sondern einfach nur zu sein. Das finde ich so schön. Und dieses Geschenk, das wir haben, diesen Körper zu haben, der sich bewegen kann und Ohren zu haben, die Musik wahrnehmen können, ich finde das einfach, das ist viel zu unterschätzt.
Ach, wie schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Sendung jetzt hier vorbei ist, gerne Musik hören und tanzen. Das ist eine Empfehlung von uns beiden. Du bist auch sozial sehr engagiert. Wenn man etwas tun will und wenn man prominent ist, sicherlich etwas wirkungsvoller oder vielleicht auch viel wirkungsvoller. Wo fängt man eigentlich da an? Es gibt ja so unendlich viele Baustellen auf der Welt. Wo sagt man, welches Hilfsprojekt sucht man sich da aus, wenn man jetzt gerade dieses Erdbeben in der Türkei und Syrien präsent hat? Es gibt ja so viel zu tun. Wo steigt man ein?
Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und man ist da schon sehr fassungslos, wenn man mal sich damit befasst, wie es anderen Menschen gerade geht. Und um ehrlich zu sein, ich kann dir die Antwort gar nicht geben, weil ich weiß sie selber nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du einfach irgendwas machst und irgendwo anfängst. Auch wenn es nur, unter Anführungszeichen, nur irgendein Gnadenhof für alte, kranke Tiere ist. Auch dann. Ich glaube schon, da irgendwann dieses utilitaristische, an diesen Gedanken, an diesen Ansatz, dass Leid oder Freude, dass du das universell betrachten kannst auf der ganzen Welt und egal, ob es durch eine aktive Freundlichkeit ist, wie dieser nette Herr, der uns hier reingebracht hat und uns Tee gemacht hat, auch der macht was Gutes und auch das ist viel wert. Und natürlich dann auch, gerade wenn man jetzt in einer Position ist, wo man nicht jeden Euro umdrehen muss, wie ja viele in diesem Jahr und in diesem Winter. Aber wenn du in diesem Privileg bist, dass du etwas übrig hast, was du nicht brauchst, dann bin ich schon der Meinung, dass Spenden sehr viel hilft. Und natürlich, ich kann verstehen, dass viele Menschen auch das Vertrauen verloren haben an gewisse Organisationen, weil man dann auch immer wieder was hört und die Spende da gar nicht so wirklich ankommt, wo man sich das dachte. Aber ich verlasse mich da einfach, weil ich mich selber nicht auskenne, an offizielle Stimmen. Ich schaue dann, was empfiehlt die Tagesschau, was empfiehlt Funk-Mediengruppe, was empfiehlt die SZ, wo ich immer den Podcast höre. Und einfach zu schauen, okay, wo sagen die, da wäre jetzt gut, wenn du hinspendest. Und dann spendet man dahin. Und auch wenn es nur 10, 20, 30 Euro sind, glaube ich, ist das einfach wichtig. Ja, jetzt habe ich lang geredet, aber ich glaube, es ist wichtig, was zu tun. Es ist auch für einen selber sehr wohltuend, was zu tun. Ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen, gut zu sein und tut auch der Seele gut.
Absolut. Und insofern ist es gut, dass du so lange darüber gesprochen hast, weil am Anfang ist das Wort. Ne? Und dann entwickelt sich einiges. Der Vollständigkeit halber kann man ja mal sagen, du bist bei der José Carreras Stiftung, ne? Oder bist da engagiert, Brot für die Welt auch. Dann bist du Botschafterin für den Verein Roll-On Austria. Ne?
Genau, Roll-On Austria ist ein Verein, der von einer unfassbar inspirierenden Person, Marianne Hengel, geführt wird in Innsbruck. Der Verein hat die Unterüberschrift Wir sind behindert und setzt sich für mehr Inklusion ein und mehr Wahrnehmung von Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Und Menschen, deshalb sind nicht meine Worte, sonst habe ich dort gelernt, Menschen sind nicht behindert, die werden behindert. Die werden in unserem Alltag behindert, in der Städteplanung, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, von ihren Mitmenschen. Und da ist es mir ganz wichtig, einfach eine gewisse Aufmerksamkeit darauf zu ziehen. Und deswegen bin ich da auch seit vielen Jahren schon Obfrau und gehe zu den Charity-Galen und versuche da auf Instagram irgendwie darauf aufmerksam zu machen, weil wir alle noch viel mehr Inklusion leben können. Und dass Menschen chancengleich aufwachsen, ist das große Ziel. Und das müssen wir als Gesellschaft schaffen.
Du hilfst fleißig dabei, das finde ich wunderbar. Die ganzen Krisen um uns herum, viele Menschen haben ja gerade wirklich ein Thema damit, denen fällt es gerade nicht leicht, positiv nach vorn zu schauen. Darum die Frage an dich, ich habe dich ja nun auch ein bisschen kennenlernen dürfen. Du bist ja ein sehr herzlicher und fröhlicher Mensch. Was ist dein Rezept?
Naja, ein großes Herz fühlt alles. Also ich fühle auch, so wie wir alle gerade, das Leid sehr stark. Und ich versuche mich da ganz im Kleinen in der Gegenwart fest zu verankern durch meine Atmung. Also ich glaube an die Heilungsfähigkeit unseres Atems, ganz aktiv bewusst Atemzüge zu setzen und in der Zeit, wo du das machst, mal darüber nachzudenken, was du gerade hast, wofür du dankbar sein darfst, wer dich umgibt. Und und ein Freund von mir hat mal gesagt, und es ist mir immer noch in eine gute Erinnerung, was man dafür tun kann, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Das ist natürlich jetzt nicht das Allheilmittel, aber wenn du mal wütend bist, wenn du mal traurig bist, geh zum Wasserhahn, mach den auf, trink ein Glas Wasser und denk darüber nach, was allein das für ein Geschenk ist. Ja, und so versuche ich irgendwie das Leben zu sehen.
Das ist schön. Und ich würde das jetzt mal so als Schlusswort stehen lassen, weil es einfach schön wirken kann. Das war's nämlich dann auch schon wieder leider mit Smürek trifft. Diesmal Ronja Forcher, die Februar-Ausgabe auf Radio Potsdam. Wenn Sie, liebe Hörer, Ronja Forcher sehen möchten, dann ZDF Mediathek, der Bergdoktor. Wenn Sie diese Radiosendung nochmal hören möchten, dann die Mediathek von Radio Potsdam. Und wenn Sie mehr Musik von Ronja hören möchten, dann gibt es viele Wege. Googeln Sie mal, dann finden Sie direkt unter Ihrem Namen 5 Musikplattformen, auf denen Ihre Musik zu finden ist. Oder Sie bleiben jetzt noch dran auf Radio Potsdam, denn hier gibt es noch einen Song von ihr. Ich sage danke fürs Zuhören und danke heißt auch der Song, richtig?
Ja, und ich sage auch danke an dich und danke an die lieben Menschen, die uns gelauscht haben.
Genau, und dieser Titel Danke, den hattest du auch selbst geschrieben natürlich und der hat auch eine Widmung drin. Ne?
Ja, ich habe den an meine Fans gewidmet. Ich finde das immer so schwierig, das Wort Fans, aber so ist es. Und diese Menschen, die uns halt so lange begleiten, und die unsere Serie schauen, die mich verfolgen auf Instagram, auf TikTok, die ein Interesse zeigen und da auch sehr viel Zeit und Liebe in diese Beziehung reinstecken. Ja, denen wollte ich Danke sagen und das habe ich versucht bei meinem ersten Lied, das ich jemals geschrieben habe, jemals aufgenommen und jemals veröffentlicht habe.
Das hören wir an. Tschüss und einen schönen Sonntag.